Ja, fangen wir doch gleich an bei Stefan Schmidt. Schönen guten Abend, Herr Schmidt.
Guten Abend.
Sie sind Konzertpianist, haben unter anderem bei Karl-Heinz Kämmerling und Andras Schiff studiert und Sie leiten den Straßenchor. Ja. Wie sind Sie drauf gekommen?
Also, ich bin nach Berlin gezogen, habe festgestellt, dass es einfach unglaublich viele Leute gibt, die nichts zu tun haben. Habe nicht unbedingt immer 1 oder 2 Euro den Leuten gegeben, sondern habe gedacht, wie schaffe ich das irgendwie, dass die Leute wieder einen Sinn in ihrem Leben finden, weil sie einfach nur rumhängen, auf nichts mehr Lust haben. Und ich glaube, man kann dann immer sagen, die sind alle selbst schuld. Aber man muss auch wissen, warum. Und ich wollte der Frage nachgehen, schon vor vielen Jahren eigentlich. Das hat dann irgendwie nicht richtig funktioniert, weil es gab keine Unterstützung. Man muss ja allein einen Raum haben. Man braucht so viele Sachen, um überhaupt so einen Chor aufzubauen. Und dann kam irgendwann die UFA auf mich zu. Und ich habe aber von Anfang an gesagt, ich möchte nicht, dass es ein Projekt wird, was ein Vierteljahr die Leute hochhypt, genauso wie am Anfang gesagt, weil die Kameras waren nur ein Vierteljahr da. Und mittlerweile gibt es den Chor seit 1,5 Jahren. Und weil ich kenne es von anderen Projekten, die ähnlich protegiert waren, wo die Leute anschließend eben in tiefste Depression gefallen sind. Und genau das wollte ich eben vermeiden. Hab daraus versucht zu lernen und jetzt habe ich das Kind halt an der Backe. Und werde es nicht mehr los.
Sie wollen es nämlich auch nicht loswerden.
Es gibt Tage, wo ich denke, oh mein Gott, was mache ich hier eigentlich? Aber sie sind sehr selten, wie überall.
Haben Sie jemanden, der Sie unterstützt finanziell? Ja. Mit wem arbeiten Sie zusammen?
Finanziell unterstützt uns im Moment niemand. Wir bekommen immer mal wieder Spenden. Wir haben früher, natürlich hat uns die UFA unterstützt, uns ZDF, aber das war eben das Vierteljahr. Mhm. Und jetzt seit einiger Zeit, seit letztem Jahr, machen wir das ehrenamtlich im Grunde, suchen im Moment nach Sponsoren. Leider findet sich bei diesem Thema niemand. Ich kriege irgendwie Preise, bin jetzt auch für Gustav Heinemann-Preis nominiert. Aber man hat nicht wirklich was davon. Es ist zwar schön und Ehre und alles, aber wir brauchen eigentlich Unterstützung. Ich hätte gerne einen Vocal Coach zusätzlich. Mhm. Ich kann nicht den Leuten sagen, ich habe ein tolles Projekt, arbeitet umsonst. Mhm. Ich habe einen ganz wunderbaren Manager, der das auch jetzt so macht und irgendwie muss, weil es ist eben nicht nur diese 2 Stunden Chorprobe, sondern ich denke, es sind jeden Tag 2-3 Stunden Arbeit mit verbunden.
Einen Raum haben Sie?
Einen Raum haben wir jetzt, aber die Kirche will auch Geld haben.
Ah ja.
Die wollen nicht viel haben. Wir putzen selbst, evangelisch. die unterstützen uns, im Grunde zahlen wir nur die Unkosten, aber die, ja. Klar, es gehört alles dazu. Ja. Und es kostet einfach alles Geld. Und wir haben jetzt Auftritte, da kommt dann immer mal wieder was rein. Es gibt immer ein Essen, die Leute kochen selbst. Und was das Allergroßartigste an diesem Projekt ist, weshalb es eben wichtig ist, was Sie am Anfang gesagt haben, dieses Vierteljahr, dieses Projekt zu machen, wäre absoluter Quatsch. Weil jetzt passieren die Dinge. Jetzt sind manche Leute sind total trocken. Am Anfang waren sehr viele Alkoholiker, Drogenabhängige, was weiß ich, alles Mögliche dabei. Und jetzt versuchen sie ihren Weg zurück, arbeiten wieder. Der eine schafft es besser, der andere schlechter. Es gibt Rückschläge. Und in einem Chor helfen sie sich gegenseitig mittlerweile. Das war am Anfang gar nicht. Da hat jeder gegen den anderen gearbeitet, weil jeder wollte sich natürlich über den anderen stellen. Und jetzt ist da eine Gemeinschaft entstanden, die einfach mich immer wieder berührt.
Als Referentin für Jugendarbeit beim Sinfonieorchester des Bayerischen Rundfunks hat sie ein Projekt mit jugendlichen Strafgefangenen betreut. Schönen guten Abend, Noemi Beitelrock.
Guten Abend.
Was war das für ein Projekt? Wo war es? Wie kamen Sie auf die Idee?
Ja, das war eher eine Pilotstudie, die wir 2009 vom Sinfonieorchester aus starteten. Und nachdem wir Erfahrungen schon mit diversen Schulen auch gesammelt haben, wollten wir einfach mal mit Jugendlichen zusammenarbeiten, die aufgrund ihrer Sozialisation einfach noch nie mit klassischer Musik in Berührung gekommen sind und auch, wie wir dann später erfahren haben, auch noch nie ein Instrument in der Hand hatten. Und nach einigen Brainstorming haben wir uns dann dazu entschlossen, dass wir an die Jugendstrafanstalt in Neuburg-Herrnwerth gehen. Wir waren da mit 4 Profimusikern, 3 Musikerinnen und Musiker aus dem Sinfonieorchester und einem externen Musiker, der schon viel Erfahrungen auf diesem Gebiet gesammelt hat. Und ja, haben dann quasi eine eigene Version von Schönbergs Gurrilieder erarbeitet, das dann am Ende der Woche abends vom Symphonieorchester unter der Leitung von Maris Jansons aufgeführt werden sollte in der Philharmonie.
Eine verdammt schwere Nummer. Wie war denn so die erste Begegnung? Wie ist das, wenn man in so eine Strafanstalt reinkommt? Seid ihr mit offenen Armen empfangen worden?
Ja, ich muss sagen, das war schon ein bisschen beklemmend. Also wenn man unten an der Pforte seine ganze Identifikation abgeben muss, Schmuck, Schlüssel, Handy, alles. Und wenn man dann durch Gänge geht, die wie so ein Schlauch sind, hinter einem werden die Türen zugeschlossen, vor einem wieder aufgesperrt. Und dann sind wir dort in die dazugehörige Kirche geführt worden. Und ja, und dann sind die neuen Jugendlichen reingekommen. Man hat schon irgendwie an ihren Augen gesehen, dass sie nicht so recht wussten, was sie von uns halten sollen, die wir von außen reinkommen. Aber dann so nach einer allgemeinen Vorstellrunde und Einwärmübung ist sehr schnell das Eis gebrochen. Ich hätte das nie für möglich gehalten.
Waren die Jugendlichen so ein bisschen handverlesen von der Gefängnisleitung? Es waren ja neun. Oder habt ihr die selber ausgesucht, haben die sich freiwillig gemeldet?
Nein, die waren handverlesen sozusagen. Also die dortige Sozialpädagogin hat ein bisschen Werbung für dieses Projekt gemacht. Und sie hatten sich freiwillig gemeldet. Und es war auch nicht so, dass alle Jugendlichen nie ein Instrument gespielt haben, sondern es gab schon einige, die Gitarre spielen konnten oder Schlagzeug oder Beatbox.
Genau. Da können wir sogar ein kleines Beispiel hören. Da gibt es nämlich so ein Ergebnisprotokoll.
Ja.
Schauen wir mal.
Ich bin für dich wie eine Rose, der Dorn. Denk, was du bist, aber ich bin dieses Dorn. Du bist um mich gestorben, jetzt wird das sehr weg. Du bist nichts weiter außer Scheiße auf der Erde.
Ja, es ist ein ganz besonderer Gefangenenchor, ein ganz eigener Gefangenenchor. Wenn die Klassikprofis auf Rapper stoßen, ist das nicht erstmal wie Wasser auf einem eingefetteten Entengefieder?
Nein, also würde ich gar nicht so sagen, weil die Musiker, mit denen wir das Projekt durchgeführt haben, die sind sehr neugierig und offen und also ich würde sagen, beide Seiten sind mit großem Respekt miteinander umgegangen und Offenheit und einfach Neugierde, was aus diesem Ganzen wird. Und
das muss auch mal aufhören, das gibt es nur in Deutschland.
Ja, also wir haben gehört, dass dieses Projekt ja jetzt auch weitergeht, erfreulicherweise. Und schauen wir mal.
E-Musik. Ja.
Wenn man sich die Vita unseres dritten Studiogastes durchliest, dann hat man so das Gefühl, es gibt eigentlich nichts, was er nicht kann. Fridolin Engsing ist studierter Musiker. Mit der Rockkabarettgruppe Fluor de Cologne hat er sich einen deutschen Kleinkunstpreis erspielt, hat mit Mauricio Kagel zusammengearbeitet. Seit den 80er Jahren ist er freischaffender Komponist für Hörspiel und TV. In den 90er Jahren hat er begonnen, Jugendprojekte zu realisieren und daneben hat er eine Ausbildung zum Zweiradmechaniker gemacht. Stimmt das ungefähr so, Herr Engsing?
Mehr oder weniger. Ja, mehr oder weniger. Guten Abend.
Guten Abend. Und diese Ausbildung zum Zweiradmechaniker, die hat Ihnen auch Impulse gegeben?
Ja, zumindest für das Projekt, weshalb ich, glaube ich, heute Abend stellvertretend hier sitze.
Genau.
International Munich Art Lab. Wir kommen sicher darauf, was das ist. Aber einer der Anstöße war, in einer Berufsschule zu sitzen mit 15, 16, 17-jährigen jungen Männern.
Sie waren damals schon ein bisschen älter?
Ich war 40. Mhm. Keine Frauen. Motorradmechaniker noch immer. Keine Frauen. Die ganze Berufsschulklasse bestand nur aus Jungs. Und zwar wilden Jungs aus allen Immigrationsschichten. Es war nicht so schlimm wie in einer Berufsschule in München, wo man hört, dass sie manchmal mit der Polizei vorgeführt werden müssen. Aber es war ein relativ hartes Pflaster für einen Intellektuellen. Gott sei Dank hatte die Schule mit Fleur de Cologne ja schon 10 Jahre ordentliche Tourneeerfahrung in den entsprechenden Kreisen gebracht. Aber diese Leute, mit denen ich da saß, die hatten so eine Begabung in vielen Fragen, dass ich gedacht habe, das kannst du nicht, die kann man nicht einfach immer so fallen lassen und so abtun als Arbeiterklasse oder so. Das Wort benutzt heute ja niemand mehr, aber als ich dann diesen Blaumann anhatte in dieser Lehre und über die Ampel ging, dann wusste ich genau, die hübschen Frauen, die normalerweise gucken, die gucken nicht, weil ich einen Blaumann anhatte an der anderen Seite der Ampel, weil man halt ein Arbeiter war, ne? So, und ja, da ist so ein starker Impuls gekommen, mit jungen Leuten zu arbeiten in der Zeit bei mir.
Und da sind dann die Ideen fürs International Munich Art Lab gekommen. Was machen Sie
da? Sagen wir mal so, da ist der fruchtbare Boden bereitet worden. Irgendwann in diesen Jahren kam eine Sozialpädagogin aus München zu mir und sagte, Fitti, in unseren Freizeitstätten, es gibt über 40, sitzen nur junge Männer, die wollen rappen, Hip-Hop machen, Mädchen, die wollen singen wie Mariah Carey. Aber ich bin Sozialpädagoge, ich bin dafür nicht ausgebildet. Wir haben niemanden, der denen zeigen kann, wie das geht, wie man ein Mikrofon bedient oder sonst was. Du hast ein Studio, kannst das mobil machen, kannst in unsere Freizeitstätte kommen und eine Woche bei uns einen Workshop machen, wie das so geht mit dem Computer und Sounds machen und Beats machen und so weiter. Hab ich gemacht. Daraus entstand ein Projekt, das ich in 40 Freizeitstätten war, 2 Jahre lang unter wissenschaftlicher Begleitung der Fachhochschule für Sozialwesen, finanziert von einer Stiftung Deutsche Jugendmarke. Das sind diese Briefmarken, die immer 20 Cent mehr kosten. Und da waren 1000 Jugendliche aus München in der offenen Jugendarbeit, nachmittags 3 Stunden in jedem dieser Freizeitheime aus 40 Nationen. Und eine solche Unmenge an Begabung, an künstlerischer Begabung, unabhängig von Rasse, Geschlecht, Schulabschlüssen und sonst was, auch von körperlichen Bindungen. Stevie Wonder ist blind. Er hätte am Arbeitsamt München als Jugendlicher Knöpfe sortieren gelernt, nach Gefühl. Er ist ein Weltstar und berühmt geworden. Wir haben Tenöre, Thomas, wie heißt er?
Quastorf.
Ja,
Bariton.
Ja, konnte er gar schreckliche, hätte keine Chance in dieser Gesellschaft gehabt, außer als Künstler. Und die Beispiele sind viele. Und wenn jemand so eine wirklich klare, ausgeprägte Begabung hat und kommt aus gesellschaftlichen Schichten, die nicht durch die Familie gefördert werden, dann hat er hier keine Chance, gefördert zu werden. Das ist ganz eindeutig so. Und nur die Gesellschaft hat einen Gewinn davon. Es sind kreative Ressourcen, die absolut nicht erschlossen werden. Und nochmal, ich habe es irgendwann in einer Anfrage hier geschrieben, weder der Reggae, noch der Hip-Hop, noch der Rock'n'Roll sind an Musikhochschulen erfunden worden, sondern kommen von der sogenannten Straße. Auch die Beatles waren nicht auf einer Musikhochschule, auch die Rolling Stones nicht. Die Rolling Stones waren, glaube ich, Kunststudenten oder sowas. Keine ausgebildeten Musiker.
Wie kommt man denn jetzt eigentlich zu Ihnen?
Indem man von uns hört und sagt, Fitti, ich will bei euch mitmachen. Und dann sage ich, was kannst du denn? Sing mir mal was vor, rap mir was vor, spiel mir was vor, Theaterszene, was auch immer, Clown, Hochseilartist, ich kann mit 12 Orangen jonglieren. Ja, mach mal, zeig mir. Aber ich habe keinen Hauptschulabschluss, das ist mir egal. Wir sammeln 30 von solchen Menschen, die zu uns kommen und geben ihnen die Aufgabe, ein eigenes Musiktheaterstück zu machen. Schreiben, Musik komponieren, inszenieren, Kostüme, alles selber machen. Mhm. Künstler arbeiten und unterrichten sie in all den Sachen, die sie nicht können. Aber sie müssen ganz viel mitbringen.
Und wie lange geht es dann?
1,5 bis 2 Jahre, dann machen wir Premiere. Mhm. Und wir machen das seit 1999, da hatten wir die erste Premiere mit einem Stück, was ziemlich berühmt wurde, West End Opera. Damit waren wir sogar bis New York auf dem Fringe Festival eingeladen. Das ist 250 Mal in Europa gezeigt worden. Und das jetzt im Augenblick sind wir bei der 6. Produktion. Lana Sayed, die dort sitzt, die ich mitgebracht habe, ist gerade in diesem Projekt. Also alle 2 Jahre wechseln alle Jugendlichen, kommen neue und müssen wieder dasselbe Prinzip machen, wieder ein neues Stück schreiben. Und vielleicht kann sie ja nachher mal erzählen, wie das so ist bei uns.
Und was machen dann die Alten? Die dürfen da nicht mehr mitmachen.
Die Alten sollen gefälligst gelernt haben, wie man Künstler wird oder dass man vielleicht doch besser kein Künstler wird. Aber die Flausen, die sie angeblich haben, wir verstärken sie so lange, bis sie ausprobieren können. Wir reden sie ihnen nicht am Anfang aus. Ein Jugendlicher, der träumt davon, ein berühmter Rapper zu werden und merkt, aber da verdient man so wenig Geld und das ist so eine Scheiße und immer muss man üben und jeden Morgen aufstehen und pünktlich sagen, ich glaube, ich werde doch lieber Bäcker. Der hat unser Projekt mit Erfolg verlassen, das muss ich deutlich sagen. Wir können nicht lauter Leute zu Künstlern machen, aber wir können ihnen zeigen, wie man den Weg dorthin findet für sich selber, ob es das Richtige ist. Ein freischaffender Künstler ist immer noch ein schwieriger Fall in dieser Gesellschaft.
Wir haben noch ein 4. Projekt hier live bei Taktlos und zwar das Hartz-IV-Orchester. Manfred Josef Hampel, Musiker und Unternehmer, hat es gegründet, ursprünglich mit dem Gedanken, arbeitslose Künstler wieder auf die Bühne zu bringen. Inzwischen ist die Initiative, jetzt unterstützt vom Sozialreferat München, in ein gemeinnütziges Unternehmen umgewandelt worden. Empfängern von sozialen Leistungen und anderen Interessierten bietet es eine Bühne, auf der mit Spaß und hoher Professionalität gespielt wird. Und wir freuen uns jetzt, dass Hartz-IV-Orchester hören zu dürfen. Manfred Josef Hampel und die Sängerin Bodo präsentieren uns gemeinsam mit den Musikerinnen und Musikern einen Titel frei nach Udo Jürgens, aber bitte mit Hartz IV.